Wir segnen euch. Der erste Thessalonicher Brief ist ein bemerkenswerter Brief an eine noch sehr junge Gemeinde. Vermutlich wurde der Brief nur wenige Monate nach der Gemeindegründung geschrieben und an die Gemeinde geschickt. In 1. Thessalonicher 2, Vers 17 heißt es: Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Es ist nur eine kurze Zeit, dass sie getrennt waren und trotzdem schon gleich ein Brief und auch vor allem schon gleich eine herzliche Verbundenheit. Aber auch einige wichtige Ermahnungen an die noch junge und damit auch unreife Gemeinde. Wir steigen also ein in diese Bibelkunde über 1. Thessalonicher, indem wir ein paar Grundfragen klären. Nun, wer hat den Brief geschrieben? Wir finden es gleich im ersten Vers. Paulus und Silvanus und Timotheus. Also Paulus zusammen mit zwei seiner Mitarbeiter, Silvanus, übrigens ist die Kurzform von Silvanus Silas. Wenn wir in der Apostelgeschichte von Silas lesen, dann ist das die gleiche Person wie hier Silvanus und Timotheus. Aber primär war es Paulus, der diesen Brief geschrieben hat. Es gibt an einigen Stellen, dass er durchaus in der Wir-Form spricht, wo er also auch hier seine beiden Mitarbeiter wohl mit einschließt. Aber es gibt auch immer wieder Stellen, wo er tatsächlich in der Einzahl spricht, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus. Nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Also es ist vor allem ein paulinischer Brief. Aber auch Silvanus und Timotheus waren den Thessalonichern gut bekannt, dass sie mit Paulus dienten auf dieser Missionsreise, als auch die Gemeinde gegründet wurde. Damit kommen wir nämlich zu den Empfängern. Dieser Brief wird geschrieben der Gemeinde der Thessalonicher. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Die Gemeinde, wir lesen von der Mission von Paulus und seinen Mitarbeitern in Apostelgeschichte 17. Paulus und Silvanus, nachdem sie Philippi verlassen hatten, ihr erinnert euch, in Philippi wurden Silas und Paulus in den Kerker, in das Gefängnis gebracht, wo sich dann der Kerkermeister bekehrte. Und dann sind sie dort abgezogen und von Philippi sind sie dann weitergezogen nach Thessalonich. Dort suchten sie zunächst eine jüdische Synagoge auf. Und Lukas schreibt, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Also diese Mission in Thessalonich, sie begann eben an drei Sabbaten, wo Paulus lehrte, dass Jesus der Christus ist. Einige Juden, aber vor allem viele Proselyten, also solche, die eigentlich aus den heidnischen Nationen kamen, aber sich dem jüdischen Glauben anschließen wollten. Und viele Frauen kamen zum Glauben. Und Paulus gründete dort in Thessalonich dann eine Gemeinde. Aber das führte zu einer großen Eifersucht unter den Juden und sie verursachten einen großen Volksaufstand gegen die Christen mit der Anklage, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Und diese alle haben gegen die Verordnungen des Kaisers, handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, dass sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Also die Juden in Thessalonich, sie klagen Paulus und seine Gefährten direkt an. Und so, bevor sie geschnappt werden können, wird Paulus und Silvanus geraten, doch schnell zu fliehen. Und so mussten sie tatsächlich Thessalonich früher verlassen, als sie eigentlich gewollt haben, unfreiwillig verlassen aufgrund all dieser Hetze und den Bedrängnissen der Juden. Und sie fliehen nach Beröa. Und dort, ihr kennt das aus der Apostelgeschichte, dort nehmen sie es erstmal freudig auf und studieren fleißig in der Schrift, ob es sich wirklich so verhält, ob wirklich dieser Jesus die Erfüllung ist von dem verheißenen Messias. Aber dann hören die Juden in Thessalonich davon und sie senden auch nach Beröa, sodass Paulus und Silas auch dort bedrängt werden und Paulus dann weiter nach Athen reist. Und da gibt es dann die Rede auf dem Areopag. In 1. Thessalonich, hier in diesem Brief, gibt Paulus nur noch ein paar weitere Details, die wir in der Apostelgeschichte so nicht näher noch finden. Als Silas und Timotheus nämlich von Beröa nachkamen, nach Athen, da schickte Paulus Timotheus gleich wieder nach Thessalonich, weil er sehr besorgt ist um die junge Gemeinde, die schon gleich von Beginn an so viel Bedrängnis erfuhr. Wir lesen in 1. Thessalonicher 3, Vers 2. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen, dass niemand wanken wird in den Bedrängnissen. Und in Vers 5 heißt es weiter, darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Also, obwohl Paulus weitergezogen ist, erst nach Beröa und dann nach Athen und da natürlich auch neue Leute kennengelernt hat, neue Situationen vorfand, er war im Herzen immer noch sehr verbunden mit dieser Gemeinde in Thessalonich und er konnte es nicht länger aushalten, er konnte es nicht länger ertragen und sandte dann schnell Timotheus dorthin, er soll doch einmal gucken, wie es denen geht. Später dann, nachdem Paulus von Athen weiter nach Korinth gezogen war, kam Timotheus und brachte einen Bericht mit, wie das in Thessalonich aussieht. In 1. Thessalonicher 3, Vers 6 erfahren wir nämlich, da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Also, Timotheus kam zurück mit guten Nachrichten. Ja, die junge Gemeinde in Thessalonich, sie steht fest im Herrn. Die Gemeinde blieb im Glauben, ließ sich auch nicht in ihrer Liebe zu Paulus und zu den Mitarbeitern abbringen, trotz der bösen Anklagen der Juden. Die Stadt Thessalonich war übrigens eine wichtige Hafen- und Handelsstadt. Sie galt als die Hauptstadt der römischen Provinz Mazedoniens und lag in der Mitte der Handelsstraße von Dyrrhachium, dem heutigen Albanien, an der Westküste Griechenlands oder der griechischen Westküste und dabei Albanien, bis nach Byzantion, dem heutigen Istanbul. Gegründet wurde die Stadt 315 vor Christus von Kassander. Das war ein Feldherr und auch ein Nachfolger Alexander des Großen. Er benannte diese Stadt nach seiner Frau, die Halbschwester Alexanders, denn sie hieß Thessalonike. Heute heißt die Stadt Saloniki. Nun, Paulus schrieb diesen Brief etwa 50 nach Christus, wohl aus Korinth, gleich nachdem Timotheus aus Thessalonich nachgereist war. In Korinth war nämlich der Prokonsul Gallio, von dem Paulus in Korinth auch angeklagt wird, oder wo es zumindest auch ein gewisses Bestreben gibt, die Christen dort anzuklagen. Und Gallio war aber nur ein Jahr lang Prokonsul in Korinth, sodass man die Zeit ziemlich genau datieren kann. Und wir wissen, dass er 1,5 Jahre in Korinth war. Also wird Paulus diesen Brief wahrscheinlich so etwa 50 nach Christus geschrieben haben. Das macht ihn, je nachdem wie man den Galaterbrief datiert, ich tendiere dazu, den Galaterbrief auf 48 oder 49 zu datieren, also ist das der zweitälteste Paulusbrief, den wir haben. Also ein recht früher Brief. Nun, Paulus hat verschiedene Anliegen in diesem Brief. Vor allem drei können genannt werden. In den ersten drei Kapiteln geht es durchaus ein bisschen darum, auch diese gemeinsame Zeit, die sie hatten, richtig zu beurteilen und auch so mancher Kritik am Apostel bezüglich vielleicht seiner eiligen Abreise ein bisschen zu entgegnen. Die Gemeinde wird vieles an Anklagen erfahren haben und gerade in den ersten Kapiteln geht er auch auf so manche eventuelle Vorwürfe ein und will sie gleich entkräften, dass hier nicht das Vertrauensverhältnis und die Liebe daran leidet. Außerdem hat Timotheus offensichtlich nicht nur positive Nachrichten, sondern zeigt auch an, es gibt da schon so ein paar Stellen, da bräuchte die Gemeinde noch ein bisschen mehr Ermahnung. Also erinnert Paulus auch an wichtige moralische Folgen des Glaubens, dass sie jetzt, wo sie Christen sind, dass sich da auch einiges verändern muss, gerade im ersten Teil vom vierten Kapitel. Und dann gibt es aber auch einige Unsicherheiten, vor allem durch den Tod einiger Christen dort in der Gemeinde, so dass Paulus auch tröstet und belehrt über den Tod und vor allem über die Zukunft und die Wiederkunft Christi. Also lasst uns einmal einsteigen und wir haben diesen Brief in zwei Hauptteile unterteilt. Die ersten drei Kapitel habe ich überschrieben ermutigende Erinnerungen. Ermutigende Erinnerungen. Und es ist eine interessante Sache. Und zwar allein in diesen ersten drei Kapiteln schreibt Paulus ganz oft, ihr wisst ja, ihr selbst wisst, wie ihr wisst, wie ihr ja wisst, denn ihr selbst wisst, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. 6-mal sagt er, erinnert er daran, ihr wisst das ja. Ja? Ihr habt das selber miterlebt. Dazu kommt auch noch, dass er einmal sagt, ihr erinnert euch, Brüder, und einmal, ihr seid Zeugen. Also er greift immer wieder zurück auf das, was die Thessalonicher auch schon wissen, was sie gemeinsam erlebt haben. Es sind ermutigende Erinnerungen, die ersten drei Kapitel. Und es beginnt im ersten Kapitel mit einem Dankgebet für den echten Glauben. Nach diesem ersten Vers, der ja so ein bisschen den Gruß und die Adressaten nennt, gibt es gerade im Vers 2 bis 10 ein größeres Dankgebet. Paulus dankt für die Frucht der Bekehrung der Thessalonicher und auch für die Gewissheit der Auserwählung. In aller Bedrängnis ist er sich sicher, sie zeigen wirklich klare Kennzeichen davon, dass der Herr in ihnen wirksam ist. Und dieses Zeugnis der Thessalonicher geht sogar in ganz Griechenland umher, sodass dass er überall hört er, wie in Thessalonik doch der Glaube aufblüht. Timotheus hat da wahrscheinlich so einiges an weiteren Stimmen sammeln können und sagt also, diese Gemeinde, sie ist schon bekannt in der ganzen Gegend. Und dann in Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Vers 8 erinnert Paulus an den segensreichen Dienst, den er mit seinen Mitarbeitern dort in Thessalonik gehabt hat. In Kapitel 2, die ersten 12 Verse, erinnert er an die Aufrichtigkeit und die Liebe seines Dienstes. In er zählt auf, er ist nicht mit Irrtum aufgetreten, nicht mit Unlauterkeit, nicht mit List, nicht mit Menschengefälligkeit, nicht mit Schmeichelei, nicht mit Habsucht. Er suchte nicht einfach nach Anerkennung. Das waren vielleicht alles ein bisschen Anklagen, mit denen die Juden oder vielleicht auch andere versucht haben, irgendwie hier die Glaubwürdigkeit von Paulus zu untergraben und die Gemeinde irgendwie davon abzubringen, diesem christlichen Glauben weiter nachzugehen. Und es gab durchaus, so einige Wanderphilosophen, auch gerade in Griechenland, denen wurde vieles sowas nachgesagt. Ja, sie haben einfach nur schön geredet und wollten mit Schmeichelei oder irgendwie ja ihren eigenen Gewinn, sich selbst Gewinn machen und waren voller List, voller Täuschung. Und so wurde vielleicht auch Paulus von so manchen angeklagt. Und Paulus erinnert, nun, ihr wisst, dass wir so nicht aufgetreten sind. Ihr wisst genau, wie wir unter euch gelebt haben. Und er erinnert auch nicht nur an die Aufrichtigkeit des Dienstes, sondern auch an die herzliche Liebe. Er sagt, er braucht zwei wunderbare Bilder, sowohl das einer Mutter als auch das eines Vaters. Er sagt, unser Dienst war so zart wie eine stillende Mutter. Und gleichzeitig war aber auch kräftig am Arbeiten und bereit, die Thessalonicher zu ermahnen, zu erziehen, zu unterweisen wie ein Vater. Und dann erinnert er auch in Vers 13 bis 16 an die gute Frucht des Dienstes. Die Thessalonicher haben die Predigt von dem Wort Gottes wirklich aufgenommen. Und zwar nicht nur intellektuell, nicht nur, dass sie irgendwie ein Interesse entwickelt haben, wie bei so manchen philosophischen Schulen, sondern sie haben es wirksam aufgenommen. Und zwar in der Kraft des Geistes. Und so, dass dieser Glaube auch bewährt wurde im Leid. Trotz aller Bedrängnis konnten sie standhalten. Und und dann in Kapitel 3, die ersten 8 Verse, Kapitel 3, die ersten 8 Verse, da geht es um die ungeduldige Sorge um die Gemeinde. Also Paulus und seine Mitarbeiter, sie hatten einen segensreichen Dienst und es blieb diese Verbindung zu der Gemeinde in Thessalonik, sodass dass er halt beschreibt, wie er Timotheus hinsendet. Und dann, als tatsächlich diese guten Nachrichten aufkamen, da heißt es, deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Eine wunderbare Beschreibung, wie er sagt, wir werden richtig lebendig, wir kommen überhaupt selber wieder zu Kräften, wenn wir hören, dass ihr feststeht im Herrn. Paulus beschreibt also hier den segensreichen Dienst, den er hatte, die Art und Weise, wie sie den Thessalonichern gedient haben. Und dann endet er diesen ersten Abschnitt, Kapitel 3, Vers 9 bis 13, mit einem sehnsüchtigen Gebet für die Gemeinde. Er, wie Paulus es häufig macht, er sagt nicht nur, ich bete für euch, sondern er sagt, hier, das bete ich für euch. Und auch darum bete ich in Bezug auf euch. Und so teilt er das auch den Thessalonichern mit. Und zwar bittet er Gott, dass sie sich wiedersehen können. Oh, er wünscht sich wirklich, dass er die Gemeinde, die Christen dort in Thessalonik wiedersehen kann. Und er segnet sie, dass der Herr ihnen Liebe und Heiligkeit schenkt. Dass sie in Liebe und in Heiligkeit zunehmen können durch die Kraft des Herrn. Und dann, Kapitel 4 und 5, ist der zweite Hauptteil. Und ich habe es genannt, bittende Ermahnungen. Bittende Ermahnungen. Kapitel 4 beginnt nämlich, indem Paulus schreibt, übrigens nun, das ist auch hier ein ziemlicher ein Marker, ein Kennzeichen hier. Hier beginnt wirklich ein neuer Abschnitt. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Also hier beginnt jetzt dieser mahnende Teil, dieser ermahnende Teil, und zwar auf eine freundschaftliche Weise. Wir bitten und ermahnen euch und denkt an das, was wir euch gelehrt haben. Ihr tut es auch, aber ihr sollt darin noch fester werden. Ja? In den ersten 12 Versen, in Kapitel 4, geht es um diese Ermahnung zu einem gottgefälligen Wandel. Paulus erinnert an das, was in der kurzen Zeit, in den Wochen oder vielleicht wenigen Monaten, in denen er dort in Thessalonich war, erinnert er daran, was er sie gelehrt hat. Und vor allem ein Aufruf zur Heiligung. Ein Aufruf zur Heiligung. Und hier in diesem Kontext ist das wichtig, weil das Thema Unzucht in der ganzen griechischen Welt ein großes Thema war. Es wurde in vielen Gesellschaften Prostitution oder sexuelle Unmoral, es wurde noch nicht mal irgendwie als Sünde, als etwas ethisch Schlechtes gesehen. Aber Paulus, er ruft sie auf, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Also ein Bereich der Heiligung, den auch die Thessalonicher besonders nötig hatten, war das Thema Heiligung von sexueller Unzucht. Und nicht nur, dass sie sich fernhalten sollten von allen falschen Weise, diesen Begierden nachzugehen, sondern er sagt auch, dass sie lernen sollen, wie ein jeder tatsächlich in rechter Weise um eine Frau werben soll. Eben nicht in der Weise, wie es die Gottlosen tun, einfach in Leidenschaft der Begierde, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Wir können sagen, Paulus gibt hier ein paar christliche Dating-Tipps, wie es tatsächlich gehen soll, nämlich in Heiligung und Ehrerbietung soll an jeder sein eigenes Gefäß zu gewinnen. Also ein Aufruf zur Heiligung. Und dann in Versen 9 bis 12 eine Mahnung zur Liebe. Erst lobt er die Bruderliebe, wie sie als Gemeinde zusammenstehen. Und das ist ein häufiges Phänomen, gerade da, wo von außen viel Bedrängnis da ist, dass dann auch eine Gemeinde zusammenrückt. Und man merkt hier, sie achten aufeinander, sie sind herzlich verbunden miteinander. Aber Paulus sagt, auch wenn er diese Bruderliebe, diese Liebe innerhalb der Gemeinde durchaus lobt, gibt er auch noch zu erkennen, ihr müsst aber auch darin wachsen, ein ordentliches Leben zu führen, in einer gewissen Weise aus Nächstenliebe auch für die, die draußen sind, für die, die in dieser Welt sind. Das heißt hier, setzt eure Ehre da rein, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. In Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11 geht er dann über zu Belehrungen bezüglich der Wiederkunft Christi. Wie gesagt, da gab es offensichtlich auch so einige Fragen, so einige Unsicherheiten. In den Versen 13 bis 18 tröstet Paulus die Thessalonicher in Bezug auf die bereits verstorbenen Christen. Und er sagt, ihr müsst nicht übermäßig trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Aber er gibt auch zu erklären, die jetzt gestorben sind, sie werden wieder auferstehen. Und wenn Christus wiederkommt, werden wir wieder alle versammelt werden. Wir werden gemeinsam mit ihm leben. Und sogar auch, gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, eine gemeinsame Ankunft erleben. Hier ist das Thema der Entrückung, wofür gerade der erste Thessalonicher Brief besonders bekannt ist. In Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, geht Paulus dann über. Er bleibt bei dem Thema der Wiederkunft, aber er betont nun einen anderen Aspekt, und zwar das Thema der Wachsamkeit. Nun, Jesus kommt wieder, die jetzt schon gestorben sind, sie werden auferstehen, aber wann wird das eigentlich geschehen? Und er sagt, der Zeitpunkt, da müssen wir gar nichts drüber sagen, er wird unerwartet sein, so wie ein Dieb in der Nacht. Es soll nicht berechnet werden oder irgendetwas, sondern wir wissen, es wird eben dann kommen, wenn man es nicht erwartet. Aber die Christen sollen zu jeder Zeit wachsam sein, so dass, wenn Christus kommt, sie nicht überrascht werden und dabei bei falschen Dingen erwischt werden, sondern es ist ein Aufruf zur Nüchternheit, ein Aufruf zur Wachsamkeit. Wir sollen als Söhne des Lichts leben und nicht in der Finsternis, nicht in der Nacht. Und dazu gibt es die Kampfrüstung Gottes, dass wir da gerade im Glauben und in der Liebe und der Hoffnung feststehen können. Und Paulus sagt, in dieser Weise ermahnt euch gegenseitig. Ja, also nicht, dass ihr berechnet, wann Jesus wiederkommt, sondern dass ihr euch gegenseitig ermahnt, bleibt wachsam, lebt ein geheiligtes Leben. Das ist das, wie wir uns vorbereiten können auf die Wiederkunft Christi. Und dann in Kapitel 5, Vers 12 bis 22 gibt es noch abschließende Ermahnungen unterschiedlicher Art. Er sagt, die Vorsteher sollen anerkannt werden, sollen respektiert werden in der Gemeinde. Offensichtlich wurden sogar schon in dieser jungen Gemeinde Älteste eingesetzt und Paulus ruft auf, nun achtet die. Und dann ruft er auch auf zum Frieden und zur Ordnung in der Gemeinde. Und hier gibt es einen besonders weisen, auch seelsorgerlich weisen Rat. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Allein dieser Vers steckt so viel drin. Aber Paulus weiß, manchmal ist die Situation nicht ganz einfach zu beurteilen. Wenn jemand in Panik gerät oder in einer falschen Weise umgeht. Nun, was ist der Grund dafür? Ist es einfach, dass er unordentlich lebt, dass er in Sünde lebt, oder hat er Kleinmut? Gibt es Ängste und Sorgen, die ihn dazu bringen? Oder ist er schwach und braucht Trost? Und Paulus sagt nun, bei allen, lasst es nicht an Geduld mangeln. Handelt nicht einfach eilig, aber unterscheidet nun an jeder, ob jemand unordentlich ist, ob jemand kleinmütig ist, ob jemand schwach ist, um so in einer rechten Gesinnung, in einer geistlichen Gesinnung darauf zu antworten. Wunderbarer Rat, wie ich finde. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Paulus ermahnt noch zur Freude, zum Gebet, zur Danksagung und warnt davor, den Geist Gottes und auch das Wort der Weissagung zu missachten und ruft auf, alle Dinge zu prüfen. Aber wie Ernst Modersohn einmal sagte, nicht wie ein Apotheker, der alle Medikamente einmal schluckt, sondern wir müssen lernen zu prüfen, zu verstehen, was ist da, was sind die Bestandteile davon. Und dann schließt er mit einem Abschlusssegen, der Gott des Friedens möge die Thessalonicher vollständig heiligen und in seiner Treue bewahren. Und dann ist auch schön, hier in Vers 25, Brüder, betet für uns. Der Apostel, er betet nicht nur für die Gemeinde Thessalonich, sondern diese junge Gemeinde, gerade zum Glauben gekommen, seit ein paar Monaten sind sie als Gemeinde zusammen und erleben viel Bedrängnis und er sagt, Brüder, betet für uns. Und er ruft auf zu Liebe und stellt sie unter den Segen der Gnade Christi. Nun, wir haben in der Bibelkunde, dass wir uns immer zwei besondere Themen anschauen. Und zwar einmal, was lehrt dieser Brief über Christus? Und hier ist eine wichtige Lehre ist, Christus kommt. Christus kommt. Er kommt wieder. Anscheinend gab es einige Unsicherheiten in der Gemeinde bezüglich der Wiederkunft Christi. Nicht darüber, ob Jesus überhaupt wiederkommt, sondern wann und wie genau das zu verstehen ist. Und vor allem gab es einige Irritationen. In Kapitel 4, Vers 13 heißt es, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Entschlafen heißt natürlich, da ist jemand gestorben. Unter der Gemeinde gab es einige Christen, die sind gläubig geworden, aber in der kurzen Zeit, in der die Gemeinde erst besteht, sind sie bereits gestorben. Vielleicht an Alter, vielleicht an Krankheit, vermutlich einige durch Gewalt, dass sie hingerichtet wurden durch die Verfolger. Und es gab nun so einiges an Unruhe in der Gemeinde, denn wenn die Gläubigen doch gestorben sind, bevor Jesus wiedergekommen ist, werden sie dann überhaupt an der Auferstehung und an dem Reich der Herrlichkeit teilhaben? Oder war es umsonst, dass sie geglaubt haben? Paulus hat doch gelehrt, dass Jesus wiederkommt und jetzt sind sie aber gestorben, obwohl sie eigentlich geglaubt haben. Was ist denn jetzt mit denen? Und Paulus erklärt zum einen, dass alle Gläubigen an der Wiedergeburt Christi teilhaben werden. Alle. Die schon gestorben sind, sie werden auferstehen. Und die Gläubigen, die bei der Wiederkunft Jesu gerade noch leben, werden mit den zuvor Gestorbenen vereint werden und gemeinsam mit Christus kommen. Und hier berichtet Paulus von der Entrückung. Ich lese vielleicht mal die entsprechende Passage. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Paulus berichtet hier von der Entrückung, was einige Bibelausleger auf ein geheimes Kommen Christi deuten, wo Jesus nicht auf die Erde kommt, sondern nur bis in die Luft, um seine Gemeinde in den Himmel zu nehmen und dann später noch einmal wiederkommt, wirklich auf die Erde, um Gericht zu halten. Nun, das wird tatsächlich vor allem anhand dieses Textes hier genannt, weil es dann sozusagen chronologisch gelesen wird, dass in Kapitel 5 dann erst eine zweite Wiederkunft Christi geschieht, dann zum Gericht. Allerdings ist es eigentlich besser zu verstehen, dass Paulus hier einfach zwei Aspekte von der einen Wiederkunft Christi beschreibt. Zum einen, was passiert mit denen, die jetzt schon gestorben sind, und zum anderen, wenn er auf den Zeitpunkt und die Wachsamkeit aufmerksam macht. Vor allem muss man aber verstehen, die Wiederkunft Jesu wird Erscheinung genannt. Parousie, Parousia. Und Parousia hießen auch Besuche, zum Beispiel eines Kaisers oder eines hohen Würdenträgers, in eine befestigte Stadt. Und bei so einer Erscheinung, bei so einer Parousia, entsandte die Stadt die Würdenträger der Stadt, um dem Ehrengast entgegenzuziehen und mit in die Stadt zu begleiten, um zu betonen, wir sind dir friedlich gesonnen, wir erwarten dich, wir schließen nicht unsere Tore, sondern wir freuen uns auf deinen Besuch. Wir sind hier für dich. So etwas Ähnliches erleben wir, als Jesus nach Jerusalem reitet auf dem Esel. Ja, da kommen nämlich die ganzen Leute mit den Palmwedeln, sie kommen ihm entgegen, um dann mit ihm in die Stadt Jerusalem hineinzugehen. Wird extra beschrieben schon, dass sie ihm entgegengingen. Und genau so etwas beschreibt Paulus nun hier. Bei der Erscheinung Jesu, alle Gläubigen, sowohl die bereits Gestorbenen als auch die dann Lebenden, werden Christus entgegengehen. Aber nicht auf einer Straße, wie wenn ein Kaiser kommt, sondern in der Luft. Sie werden in die Luft entrückt werden, weil Jesus vom Himmel herabkommt, und dann gemeinsam mit Jesus auf die Erde zu kommen, wo Christus dann Gericht hält. Die Lebenden haben den Gestorbenen also nichts voraus. Darum geht es, Paulus hier. Die, die jetzt gestorben sind, sie werden das Ganze nicht verpassen, die große Wiederkunft Christi, sondern sie werden auferstehen und werden dann mit den dann Lebenden gemeinsam mit Christus versammelt werden in der Luft und so teilhaben an der Wiederkunft Christi. Und dann gab es scheinbar auch Fragen bezüglich des Zeitpunktes. Lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten, wenn Jesus doch bald wiederkommt? Wir erwarten, dass er doch jederzeit kommt. Sollten wir nicht vielleicht irgendwie von dem Geld der Verwandten leben oder von irgendwelchen anderen Hilfen, weil es lohnt sich doch jetzt nicht mal noch irgendwie was groß anzufangen. Aber Paulus sagt, nee, der Tag, an dem Christus wiederkommt, er ist ein Tag, der unerwartet kommt. Es gibt sicherlich einige Hinweise und Anzeichen, aber sie können nicht so verdichtet werden, dass man sie berechnet und sagt, an dem und dem Tag kommt Christus wieder, sondern Paulus sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wichtig für die Gläubigen ist es, jederzeit bereit zu sein. Das bedeutet, nüchtern und wachsam zu sein. Unser Schutz und unsere Wachen sind nicht die aktuellen Tagesnachrichten oder politischen Bewegungen, sondern die Rüstung Gottes. Das ist auch ein Hinweis auf Jesaja 59, wer das einmal später nachschlagen will. Der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und den Helm der Hoffnung des Heils. Wird oft gesagt, vielleicht hat Paulus einen römischen Legionär vor Augen gehabt, als er von dieser Waffenrüstung spricht, aber eigentlich macht er ziemlich deutlich, es geht um die Waffenrüstung Gottes. Und in Jesaja 59 wird genau diese Waffenrüstung beschrieben. Gott gibt seine Rüstung den Gläubigen, damit sie wachsam und geschützt in dieser Zeit aller Bedrängnis und aller Versuchung standhalten können, bis Christus kommt. Wir sind vorbereitet, wenn unser Leben geheiligt ist und nicht zur Finsternis gehört. Und er gebraucht hier das eben die Bilder von Schläfrigkeit, also einer geistlichen Schläfrigkeit oder einer Trunkenheit, dass man sich einfach nur den Vergnügungen hingibt und deswegen überhaupt nicht mehr danach ausgerichtet ist, wie kann ich Gott ehren, wie kann ich ein geheiligtes Leben führen. Und Paulus sagt, diese Lehren kommen von dem Wort des Herrn. Hier heißt es, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn in den Schlafenkanzigs zuvorkommen werden. Tatsächlich ist hier dieser ganze Abschnitt in Kapitel 4 und 5, gibt es viele Hinweise auf die große Rede in Matthäus 24. Viele Bilder, die Jesus gebraucht in seinen Predigten von der Wiederkunft Christi, aber auch von den Bedrängnissen in dieser Zeit bis zu seiner Wiederkunft, finden wir, wie Paulus hier darauf eingeht. Und er hat natürlich durch den Geist Gottes auch so einiges, was er noch viel klarer dann entfalten konnte. Aber offensichtlich weist er hier auch darauf hin, dass das, was Jesus schon in Matthäus 24 gepredigt hat, vielleicht kannte Paulus das aufgrund von mündlichen Überlieferungen von anderen Zeugen, vielleicht war Matthäus schon drauf und dran, auch hier das Evangelium zu schreiben, aber er macht viele Andeutungen eben auf das, was Jesus bereits gelehrt hatte. Christus kommt wieder, und wir finden hier in diesem Brief doch einige ganz wichtige und auch praktische Lehren über die Wiederkunft Christi. Ein zweiter Schwerpunkt über Christus ist, Christus hat gelitten. Und das ist interessant. Die Gemeinde Thessalonik hat von Anfang an viel leiden müssen. Sie ist gerade gegründet worden und hat schon all diesen Unmut und all die Eifersucht und den Ärger und eben auch sogar Anklagen erfahren müssen von den Juden und anderen. Und Paulus weist auf den leidenden Herrn hin in diesem Brief. Zum einen hat Christus gelitten, weil die Finsternis das Licht hasst. Wer zu Gott gehört, der wird angefeindet in dieser Welt. Und Christus wurde angefeindet, weil er gut war. Weil er das Wort Gottes verkündete. Und das gibt den Gläubigen Trost. Christus hat auch gelitten. Ihr leidet, aber wisst ihr was? Damit ahmt ihr Christus nach. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Also, Paulus sagt, im Kontext vom Leiden, ihr erlebt das, was wir erlebt haben. Ihr seid unsere Nachahmer, aber nicht nur unsere, auch die des Herrn, auch Jesu Nachahmer. Warum? Indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ja, Christus, er konnte leiden und hatte trotzdem die Freude des Heiligen Geistes, den Trost Gottes. Und so erging es auch Paulus und Silvanus. Sie selbst mussten mit Christus leiden. Sie kamen ja schon misshandelt aus dem Gefängnis in Philippi überhaupt erst nach Thessalonich an. Und sie konnten sich dennoch im Heiligen Geist freuen und alles ertragen. Genauso wie jetzt die Thessalonicher. Und der Grund der Freude ist, dass es ein Kennzeichen der Nähe Gottes ist. Denn nicht nur Jesus und die Apostel, auch die Gemeinden in Judäa und bereits die Propheten im Alten Testament, sie mussten leiden in dieser Welt, weil Gott an ihnen wirkte. 1. Thessalonicher 2, Vers 14 und 15. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Also diejenigen, die das Christentum so verwerfen und so dagegen angehen, sie sind Feinde Gottes. Aber was für eine Gesellschaft hier. Es ist Jesus Christus selbst und seine Apostel und seine Gemeinde und die alttestamentlichen Propheten. Und er sagt, ihr seid Nachahmer geworden. Christus hat gelitten und alle, die zu Christus gehören, die in Christus sind, sie leiden mit ihm. Wer zu Jesus gehört, wird auch mit ihm leiden. 1. Thessalonicher 3, Vers 4. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst. Sie kamen von Philippi da an und sie sagten schon, hier, macht euch darauf gefasst, wir werden bedrängt werden. Und genau so trat es ein. Sogar ziemlich schnell. Sie wurden sofort bedrängt. Und er sagt, so ist es auch geschehen, wie ihr wisst. Ihr habt das miterlebt. Aber gerade die Gemeinde gibt auch Trost durch den Glauben. Und das ist das, warum Paulus, er weist ja hier auf Christus hin, aber eben auch wie alle, die zu Christus gehören, das eben auch gemeinsam erleben. In 1. Thessalonicher 3, Vers 7 und 8. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Ein Trost, ein etwas, wie wir gerade auch in der Gemeinschaft zu Christus solche Bedrängnisse, solche Leiden ertragen können, ist da, wo wir einander ermutigen können, festzustehen im Herrn. Der Herr ist gegenwärtig im Leiden. Da, wo es tatsächlich um Christus geht, wirklich um sein Zeugnis, um sein Wort, da haben wir dann große Zuversicht, wenn wir merken, der Herr stärkt hier auch und er richtet auf im Glauben, trotz aller äußerer Schwachheit. Und dann berichtet Paulus aber auch vom stellvertretenden und sühnenden Leiden Christi. Es gibt ein Leiden, das wir nachahmen sollen, eben, dass wir gehasst werden in dieser Welt. Aber es gibt auch ein Leiden, das, dass nur Christus vollziehen konnte, was wir in keiner Weise nachahmen. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und 10. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Aber ja, das Leiden, die Bedrängnis aufgrund der Gemeinschaft mit Christus wird hier in 1. Thessalonicher besonders betont. Und dann, Christus ist der Herr und Richter. Wir hatten schon in der Apostelgeschichte gelesen, die Christen wurden dort angezeigt, angeklagt, weil sie sagen, ein anderer ist König, Jesus. Und Paulus, er ist auch nicht zögerlich, hier in einem der ältesten neutestamentlichen Briefe von Paulus relativ deutlich zu machen, dass Jesus nicht nur König ist, sondern er ist Gott, er ist der Herr und er ist der Richter. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13 lesen wir, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, die auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und das Interessante ist, Paulus zitiert hier aus Sacharja 14. Ich lese mal Sacharja 14, die Verse 3 bis 5. Dann wird der Herr, Jahwe, ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und was Paulus macht, hier geht es im Kontext um das Gericht über die Gottlosen. Und was Paulus nun macht, ist, er sagt, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und er verknüpft hier Jesus mit Jahwe in Sacharja 14 und macht deutlich, Jesus ist dieser Herr, ist dieser Gott, der kommen wird mit all seinen Heiligen, um zu richten. 1. Thessalonicher 2, Vers 16, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Paulus berichtet, ja, es gibt einige, die versuchen zu wehren, dass die Christus nicht als König haben wollen, als Herrn anerkennen wollen, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Christus wird kommen und er wird richten und all seine Heiligen mit ihm. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ja, wenn die Geburtswehen kommen bei einer Schwangeren, dann weiß sie jetzt geht's los. Und sie helfen keine Schmerzmittel und nichts, sondern jetzt ist es dran. Und so ist es auch, Geburtswehen sind natürlich in gewisser Weise auch was Schönes, aber hier wird es für diese Unausweichlichkeit beschrieben, wenn das Zorngericht kommen wird, wenn ein Verderben kommen wird, dann werden sie nicht entfliehen. Christus ist der Herr und der Richter. Er ist nicht nur der gelitten hat, um ein Vorbild zu geben, nicht nur der stellvertretend gelitten hat für die Seinen, um vor dem Zorn zu retten, er ist auch der den Zorn ausübt. Er wird kommen mit all seinen Heiligen. Er wird Gericht üben. Und die zweite Frage, die wir behandeln, ist die Lehre über die Rettung. Was lehrt dieser Brief über die Rettung? Zum einen die Frucht der Bekehrung. Paulus, er gebraucht häufiger in diesem Brief diesen Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung. Und gerade am Anfang, im ersten Kapitel, beschreibt er es auch als ein wirksamer Glaube, ein Glaube, der tatkräftig ist und auch eine Bemühung der Liebe, also eine echte, tätige Liebe und beharrliche Hoffnung. Und das ist hier in diese Verbindung, sie erwarten, sie hoffen auf Christus, der wiederkommt. Wir bauen uns hier nicht das Paradies auf Erden auf, wir hoffen auf Christus, der wiederkommt. Das ist eine Frucht der Bekehrung, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dann gibt es einen schönen Vers, 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus beschreibt hier also, dass die Bekehrung, dass der Glaube ein Kennzeichen der Auserwählung ist. Nun, erinnert ihr euch, Paulus, er war sehr besorgt, er konnte es gar nicht mal länger aushalten, so ungeduldig war er, um zu hören, oh, wie geht's der Gemeinde in Thessalonich? Warum? Er hatte die Befürchtung, vielleicht sind die Bedrängnisse so groß, ist all diese Gegenwehr und all diese Überredungen der Feinde, vielleicht sind sie so groß, dass die ganze Gemeinde aufgelöst wurde und die ganze Arbeit war umsonst. Vielleicht hat der Satan all dieses ausgesäte Wort einfach geraubt. Er war deswegen so beunruhigt und schickte so schnell wie möglich Timotheus zurück. Und Timotheus, er berichtet nun von dem Glauben und von der Liebe und von der Hoffnung, die sie haben. Und Paulus sagt, wisst ihr was? Ich bin mir gewiss eurer Auserwählung. Oh, jetzt weiß ich ganz genau, dass der Herr euch auserwählt hat zum Heil. Denn nicht nur habt ihr das Wort der Predigt aufgenommen, sondern eine verändernde Kraft war bei euch. Als Reformierte sagen wir, eine wirksame Berufung. Der Ruf der Predigt ging nicht nur in die Ohren, sondern er veränderte die Herzen. Und das Ganze in Freude des Heiligen Geistes. Kennzeichen dafür, dass jemand auserwählt ist, ist, Gott gibt seinen Geist. Und die Thessalonicher, sie empfingen den Geist und die Freude, die nur der Geist Gottes schenken kann. Und zwar inmitten all der Bedrängnis, inmitten all der Schwierigkeiten und Nöte. Und das führte sogar zu einem großen Zeugnis. In der ganzen Gegend wurde bekannt, dieser Glaube der Thessalonicher. Ja, Gott gebrauchte es sogar zum Zeugnis und so eine große Gewissheit, eine große Bestätigung. Und dann gibt es auch noch eine schöne Beschreibung, 1. Thessalonicher 1, Vers 8 und 9. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu Gott, zu dem lebendigen und wahren Gott, um ihm zu dienen und um Christus, um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Also Zeichen der Auserwählung. Paulus beschreibt hier diese verändernde Kraft, den Besitz des Heiligen Geistes und die Freude darin, aber auch der Zeugenmut, wie sie evangelisiert haben, trotz aller Bedrängnis und wie sie sich abgewandt haben von den falschen Götzen, um Gott wahrhaftig zu dienen. Und ein wichtiges Mittel, was Paulus hier auch bei der Lehre über die Rettung betont, ist das wirksame Wort Gottes. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Ja, wie kann ein Mensch errettet werden? Nun, es geschieht durch die Kunde, des Glaubens, also in dem gepredigt wird, aber nicht als Menschenwort, sondern als das wirksame Wort Gottes, das in den Glaubenden auch wirkt. Und ein letztes noch, die Rettung, sie hat das Ziel der Gemeinschaft. Nicht nur die Gemeinschaft untereinander, Paulus geht so viel ein auf seine Liebe zu den Thessalonichern und auf die Bruderliebe untereinander, die Thessalonicher haben, aber er sagt, nein, die Rettung, sie führt uns auch zur Gemeinschaft, zur bleibenden Gemeinschaft mit dem Herrn. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also das Ziel der Rettung ist, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Gemeinsam, ja, auch die schon entschlafen sind, auch die schon gestorben sind. Wir werden alle zusammenkommen, aber vor allem, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden nicht mehr vom Herrn getrennt werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Christus ist gestorben, wir wurden gerettet, damit wir zusammen mit ihm leben. Schon jetzt hier, aber auch in alle Ewigkeit. Dann in vollem Maße. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Teil dieser Hoffnung, die wir haben, warum wir auf Christus warten, warum wir auf seine Wiederkunft warten, ist, er wird sein Reich aufrichten, ein Reich der Herrlichkeit. Und dort werden wir diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und deswegen müssen wir gerettet werden vor dem zukünftigen Zorn, auch damit wir vollkommene Gemeinschaft haben. Und dann ist an diesem Reich der Herrlichkeit wird alle Bedrängnis, wird alles Leid, wird alle Not, wird auch der Tod vorbei sein. Und zuletzt noch ein letzter kurzer Punkt, besonderes: Heiligung im Blick auf die Wiederkunft. Nun, was Paulus schafft hier im 1. Thessalonicher Brief ist, dass er dieses Thema der Wiederkunft ganz praktisch verknüpft mit Heiligung. Ein Aufruf zur Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Also, wenn wir an Gott gläubig geworden sind, wenn wir seine Wiederkunft erwarten, dann ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir wachsam sind, und zwar in Heiligung. Das ist unsere Vorbereitung. Wenn wir das Reich Gottes erwarten, wo wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben sollen, dann sollen wir jetzt uns in diesem Leben, sollen wir vorbereitet werden, sollen wir verändert werden in Heiligung. Und Paulus sagt nun, ja, beginnt damit, dass ihr seid nicht zur Unreinheit berufen. Jetzt heiligt und reinigt, ordnet euer Leben. Und interessanterweise eben auch nicht nur im Bezug auf das ganz persönliche Leben, sondern eben auch auf das öffentliche Leben. 4 Vers 10b, ich habe teilweise gerade schon gelesen: Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Also ein Die Gemeinde in Thessaloniki war wirklich bedrängt. Sie wurden vor die Richter gebracht. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass nachdem die Juden weder Paulus noch Silas fassen konnten, haben sie Jason genommen, bei dem sie untergekommen waren in seinem Haus, und ihn haben sie vor den Richter gebracht, und er musste Bürgschaft abgeben, wahrscheinlich eine Garantie, dass sie als Gemeinde nicht für Unruhe sorgen, sondern Frieden bewahren werden. Das quasi war ja diese Anklage, sie bringen den ganzen Erdkreis in Unruhe, in Tumult, und Jason, er musste eine Bürgschaft abgeben. Nein, wir werden für keine Aufruhr sorgen. Und es ist interessant in diesem Zusammenhang, dass Paulus sagt: Nun, ihr seid bedrängt, ihr werdet verfolgt, ihr werdet gerichtet, euch wird es schwer gemacht, ihr werdet gehasst. Nun, sorgt dafür, dass ihr keinen unnötigen Anlass gebt. Lebt ein ordentliches Leben, anständig, auch vor denen, die draußen sind. Und es gehört zur Heiligung und zur Erwartung der Wiederkunft Christi, diese Hoffnung, die wir haben auf sein Reich und seine Herrlichkeit, dass wir nüchtern und besonnen sind, dass wir uns nicht in Panik geraten lassen, sondern dass wir verstehen, was es heißt, zu leiden mit Christus, aber auch nicht unnötig, unnötig für Aufruhr oder für Gründe der Lästerei sorgen, sondern anständig wandeln und auf das Gute bedacht sind. So, möge der Herr auch diesen Brief an uns, an unseren Seelen gebrauchen und uns bereiten und heiligen. Das heißt hier so schön ganz am Ende: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens, am Ende jedes einzelnen Kapitels gibt es hier einen Hinweis auf die Wiederkunft Christi. Paulus schafft es, egal bei welchem Thema er gerade ist, irgendwie am Ende jedes Kapitel irgendwie noch auf die Wiederkunft Christi hinzuweisen. Ein besonderes Merkmal auch von diesem Brief. Soweit. Amen. Gibt es konkrete Rückfragen oder Anmerkungen? Dennis.
Kapitel 5, Vers 20, wo er sagt, die Weissagung verachte ich nicht. Meint ihr da Predigt oder meint ihr da das Buch von Sprüchen?
Es ist gut möglich, dass in dieser Zeit, wo die Gemeinde tatsächlich noch ganz, ganz jung war, und in dieser apostolischen Zeit, dass auch Prophetien, Gaben der Prophetien dort in der Gemeinde aktiv waren. Ja. Ist vermutlich die beste Auslegung. Paulus spricht natürlich auch von Weisungen, die sie gegeben haben, oder beziehungsweise das Wort Gottes, das sie gelehrt haben, was natürlich auch eine Art Weissagung ist, aber es ist gut möglich, dass dort in der Gemeinde, dass es dem Herrn gefallen hat, in dieser Zeit der jungen Gemeinde auch diese Zeichen und Wundergaben zu geben und die Gemeinde das eben beachten sollte. Ja. Sag mal.
Kapitel 5, 23, da sagt Paulus: Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib und dadurch bewahrt werden. Und das benutzen ja viele zu sagen, ja, der Mensch besteht aus drei Teilen.
Genau.
Wie würden wir das erklären?
Ja, das ist die Paradestelle von der Trichotomie des Menschen. Also manche sagen, der Mensch besteht aus drei Teilen, aus Körper, Seele und Geist. Und im Grunde ist das hier so ziemlich die einzige Stelle, die dafür verwendet werden kann. Paulus geht es hier aber darum, dass es vollständig ist. Das ist sozusagen alles. Und in den meisten Fällen wird Seele und Geist synonym gebraucht. Manchmal sogar Seele und Körper. Aber an den deutlicheren Stellen wird, wenn es wirklich um die Bestandteile des Menschen geht, ja, wie bei der Schöpfung des Menschen in 1. Mose 2, wird deutlich, der Mensch besteht aus Körper und einer vernunftbegabten Seele. Das sind die zwei Teile. Aber Paulus geht es hier darum, tatsächlich auch innerhalb des inwendigen Menschen, innerhalb der Seele des Menschen sozusagen auch noch verschiedene Aspekte zu betonen, was um die Vollständigkeit anzuzeigen. Gott möge alles an euch heiligen. Alles. Ja? Und macht deswegen hier diese Unterscheidungen, was aber nicht bedeutet, dass es hier getrennte Bestandteile sind innerhalb des Menschen, sondern Geist und Seele werden in vielen Bereichen einfach auch synonym gebraucht und können biblisch gesehen nicht so scharf getrennt werden, wie es in diesem Vers hier vielleicht den Anschein hat. Ja, Robert. Ja, habe ich auch dran gedacht, ne? Können wir kurz lesen. Hebräer 4, Vers 12. Wo es auch so ein sogenannter Merismus, wenn etwas, wenn diese Vollständigkeit angezeigt wird. Hier heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, was ist der Unterschied zwischen Gedanken und Gesinnungen oder auch Mark und Gelenke, Seele und Geist? Paulus gebraucht hier, Paulus sage ich schon, der Hebräerbriefschreiber, er gebraucht hier gerade Dinge, die mehr oder weniger synonym sind und sagt, aber das Wort Gottes, es ist so scharf, das kann sogar das, was man eigentlich in nach unserem Verständnis gar nicht wirklich trennen kann, er kann es trennen. Ja? Ein guter Hinweis, genau. Ich glaube nicht, dass Paulus den Brief geschrieben hat, den Hebräerbrief. ja, Erik. Ja. Ich glaube nicht, dass es hier um politische Institutionen oder so etwas geht, sondern tatsächlich um eine Haltung. Wir finden das in, ich glaube, Paulus hat hier vielleicht Jeremia vor Augen. Ja, er kündigte das Gericht Gottes an und die Leute dort, sie sagten, nein, Friede, Friede. Ja, wir, der Tempel des Herrn ist hier und wir werden Frieden haben. Und Jeremia sagt, sie predigen Friede, Friede, aber es ist kein Friede. Ja, also ich glaube nicht, dass es hier einen Grund genug gibt, hier etwas hineinzulesen, dass irgendwie eine außergewöhnliche Sicherheit oder ein außergewöhnlicher Friede aufgebaut wird, auf den sozusagen als ein Objekt, worauf dann die Leute sagen können, weil wir das haben, haben wir Frieden und Sicherheit, sondern das, wie wir es jetzt erfahren haben, ja, Europa war völlig überrascht, dass jetzt plötzlich ein Angriffskrieg kommt und es war einfach, gerade in einer Zeit, wo man, es gab durchaus Dinge, die darauf hingewiesen haben. Also, aber man konnte sich nicht vorstellen. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, bestimmt nicht. Eigentlich haben wir doch schon so viel Frieden und Sicherheit erlebt und das wird schon irgendwie auch so bleiben. Also ich glaube, dass es eher diese Haltung, diese Gesinnung ist. Wenn wir es gerade auch vergleichen mit Matthäus 24, worauf Paulus hier viel eingeht, beschreibt auch Jesus das. Ja? die anderen Bilder, die er hier gebraucht, ist, dass Leute schläfrig sind oder dass sie betrunken sind und so weiter. Also es ist gerade dieses man rechnet einfach überhaupt nicht damit und hat ganz andere Prioritäten, als dass man irgendwie das Kommen des Herrn fürchten würde. Ja. Sagen wir.
Heißt das dann in Kapitel 2, 16, wenn der Zorn endgültig über die Juden gekommen ist, kündigt er schon die Zerstörung von Jerusalem an oder sowas?
Nee, das ist nicht die endgültige, das ist nicht der endgültige Zorn. Sondern es war nur ein Hinweis auf den Zorn. Was ist interessant, an einer Stelle sagt er auch, wenn das, wenn der Zorn endgültig oder hier heißt es wörtlich zum Ende gekommen ist, also wenn er angehäuft wurde, wenn der Zorn, wir finden das in 1. Mose 15, wo Abraham berichtet wird, also hatte Sünde nicht das Vollmaß erreicht, der Amalekiter und der Kananäer, aber es wird diese Zeit kommen und dann wird Gott richten. Und genauso ist es auch hier, hier geht es tatsächlich hauptsächlich um diese, um die Juden, die so ganz den Christen feindlich sind und sie häufen den Zorn Gottes auf. Ja, sie häufen den Zorn Gottes auf. Und es wird, der Zorn ist schon, das heißt im Grunde, er ist schon zu einem Ende gekommen, das heißt, ihr Gericht ist schon völlig beschlossen. Ja? Und die Zerstörung Jerusalems war durchaus ein Hinweis darauf, aber das letztendliche Gericht, den kommenden Zorn, wie es dann hier auch heißt, der wird natürlich erwartet, wenn Christus auch wiederkommt. Und das wird dann ein plötzliches Verderben geben. Und auch viele Hinweise in den Propheten auf den Tag des Herrn. Und dass dieser Tag Finsternis sein wird, aber er wird an alle ergehen, die in Finsternis wandeln. Und deswegen sollen die Christen Kinder des Lichts sein. Robert. Ja, er war mit Sicherheit länger dort. Lukas scheint nur den Anfang zu beschreiben. Ja? Die ersten drei Sabbate war er halt in der Synagoge. Danach hat er vielleicht, wird auch die Gemeindegründung selbst wird gar nicht beschrieben, aber da haben sich die ersten Juden und auch einige, die dort als Proselyten in die Synagogen kamen, sie haben sich dann Paulus angeschlossen. Und spricht vieles dafür, dass es von dort an noch zumindest einige Wochen, vielleicht auch Monate weiterging, bis er dann abreisen musste. Genau. Also ist tatsächlich auch, wird teilweise diskutiert in der Literatur und dann wird versucht, da Spannungen und Widersprüche zwischen der Apostelgeschichte und 1. Thessalonicher zu bauen. Aber die beste Erklärung ist, dass Lukas einfach nur beschrieben hat, hier, so fing das Ganze an. Und 1. Thessalonicher gibt uns quasi noch ein bisschen mehr Information, dass da schon noch ein bisschen mehr an Dienst war. Wenn er sagt, wir haben euch wie eine, so zart wie eine Mutter gestillt und wir haben gearbeitet und wir haben euch ein Zeugnis gegeben, wie wir Tag und Nacht gearbeitet haben, nur um euch nicht zur Last zu fallen und wir haben euch unterwiesen wie ein Vater seine Kinder und so weiter, spricht das doch deutlich für einen größeren Zeitraum, gerade so, dass sie auch wirklich ein Vorbild geben konnten der Treue und nicht nur so für ein paar wenige Wochen nur so ein Streiflicht. Ja. Ja, gute Beobachtung. Okay. Lasst uns beten und uns dem Herrn anbefehlen.